Liebe Geschwister, unser Predigttext heute steht in Jeremia 9, die Verse 22 bis 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Ja, wie hört sich das für unsere christlich gelernten Ohren an? Das ist doch irgendwie klar. Da machen wir nicht mit. Wir rühmen uns nicht, wir sind nicht stolz auf das, was wir tun. Und ich muss zugeben, ich habe ein kleines Verzagtsein vorhin gespürt, als wir aufstehen sollten, wenn wir etwas Gutes tun für andere, ohne dabei selbst zu achten. Dem einen fällt es vielleicht leichter zu sagen, ja, das tue ich und das ist auch gut so. Dem anderen fällt es ein bisschen schwerer zu sagen, ja, tatsächlich, ich mache das auch, weil wir das irgendwie so gelernt haben, dass man gut demütig ist, dass man nicht damit angibt, dass man nicht damit prahlt, was wir für andere tun. In Bibelübertragungen, wie zum Beispiel der Hoffnung für alle oder die gute Nachricht, wird dieses sich rühmen auch immer damit übersetzt, seid nicht stolz darüber. Nein, und das wollen wir doch wirklich nicht. Wir wollen doch nicht stolz sein und damit angeben, was wir so können, was wir wissen, was wir besitzen. Wie schade, habe ich gedacht, als ich diesen Text gelesen habe und darüber nachgedacht habe, dass wir nicht stolz sein wollen. Weil im Endeffekt in der Erziehung, wenn wir unsere Kinder hier vorhin vorne gesehen haben, tun wir genau das. Wir versuchen ihnen beizubringen, dass sie auf das, was sie können, auch stolz sein können. Weil nur dann entwickelt sich eine gute, selbstbewusste Persönlichkeit, wenn die Kinder wissen, was sie können, wenn sie sich darauf verlassen können. Und wir stärken sie damit, wenn wir sie loben, dass sie etwas toll gemacht haben und wenn sie das dann selber auch erkennen. Ich bin auch aus pädagogischer Sicht davon überzeugt, dass das richtig und wichtig ist, dass wir unsere Kinder so motivieren. Gleichzeitig kenne ich auch Kinder, meine eigenen waren davon nicht ausgenommen, die kommen manchmal in so eine Phase, gerade wenn sie merken, was sie alles können, dass sie sehr besserwisserisch werden. Und sie korrigieren einen, sobald man nur irgendeinen Fehler gemacht hat oder irgendwie, und haben so eine Art, sich auch gegenseitig zu korrigieren in dem, wie das eigentlich heißt. Eigentlich heißt es so und so. Das ist wiederum ist dann so eine Art, wo ich so denke, nee, mach das mal nicht so, das kommt so altklug rüber, das kommt irgendwie nicht so schön an. Das spiegelt dann schon ein bisschen, dass wir wollen die Kinder selbstbewusst haben, wir wollen, dass sie auf sich vertrauen, dass sie stark werden und groß werden und selbstsicher, aber gleichzeitig immer dieses auf gar keinen Fall überheblich. Das ist irgendwie nicht schön. Und in den Gemeinden ist es ganz genauso oder gerade bei uns Erwachsenen, wir haben an vielen Stellen gelernt, dass es besser ist, demütig zu sein und nicht stolz zu sein, sodass wir manchmal auch Dinge, die wir tatsächlich gut gemacht haben, wo wir Grund haben, stolz zu sein, so ein bisschen auch abwürdigen, indem wir sagen, ah, das war alles vom Herrn, das hat Gott gemacht. Also, aber trotzdem haben wir ja auch Arbeit investiert und das dürfen wir auch würdigen, da dürfen wir auch stolz drauf sein. Wenn unsere Kinder hier im Gottesdienst etwas vorführen, jemand ein Musikstück übernimmt, dann klatschen wir hinterher immer. Und das ist gut, weil das stärkt das Selbstbewusstsein und zeigt den Kindern, das traue ich mich nochmal, weil das fanden die ja toll. Wenn von uns Erwachsenen jemand etwas Herausragendes macht, dann finden wir das irgendwie so ein bisschen unangemessen, wenn wir dann klatschen. Oder wenn man es dann doch mal macht, dann findet die Person selber das irgendwie unangenehm. Wir haben in unserem Studium dazu mal eine Übung gemacht. Da musste sich jeder von uns Studierenden vor seine Semester stellen und die haben geklatscht. Weiß nicht, über eine Minute. Und man musste das einfach nur aushalten. Und hinterher sollten wir angemessen Danke sagen. Man muss es tatsächlich lernen, zu sagen, ja, ich lasse mir für etwas danken oder für irgendwas, was ich getan habe und ich nehme das auch an, weil das ist ja auch ein Dank für mich. Und trotzdem stehen wir immer in diesem Gefühl, ja, aber stolz sein, überheblich sein wollen wir nicht. Und wenn wir dann diesen Bibeltext lesen, dann haben wir auch noch eine Begründung dafür. Nein, wir sollen uns nicht rühmen, wir sollen nicht stolz sein. Dabei haben wir Grund. Wir haben gerade so viele Menschen hier stehen sehen, die sich ehrenamtlich engagieren, die etwas tun. Und ich finde das wichtig, dass wir diese Arbeit sehen und dass wir das auch schätzen und dass wir das mit Dankbarkeit würdigen. Wenn wir uns diesen Bibeltext genau ansehen und leider nicht nur in den Bibelübersetzungen, die wir vorliegen haben, und man dann in der Übertragung guckt und da steht stolz sein, dann ist es für uns schwer zu übersetzen. Aber wenn wir gucken, was die Wörter wirklich heißen, dahinter schauen, dann kann man erkennen, dazu muss man leider in den meisten Fällen Theologie studiert haben oder zumindest die Fachliteratur dafür zu Hause haben, dass man nachlesen kann, was bedeutet denn das, dieses sich rühmen? Dieses Wort wird nämlich sonst in der Bibel fast immer nur auf das Lob Gottes bezogen. Es ist ganz oft in den Psaltern, im Psalmen vorhanden. Dort, wo Gott gerühmt wird, wo man Gott lobt, wo man ihn anbetet. Es ist das Lob Gottes. Dieses Wort wird dafür gebraucht. Im Prinzip ist das Jauchzen, Singen, Loben, Feiern gemeint. Und nicht nur als eine Feierlaune, dass wir auch mal feiern können miteinander, sondern als Ausdruck dafür, dass wir uns voll und ganz auf Gott verlassen, unser ganzes Leben in Gottes Hände legen, dass wir darauf aufbauen. Es ist ein Ausdruck für Anbetung. Ein kluger Mensch soll also sein Leben nicht auf sein Wissen aufbauen, sich damit in allem nur auf das verlassen, was er weiß. Ein Starker soll nicht nur auf seine eigene Kraft setzen, sein ganzes Leben von dieser Stärke abhängig machen. Und ein Reicher soll sein Leben nicht nur auf seinen Besitz aufbauen und sich darauf verlassen, dass er sich komplett selbst versorgen kann. Es geht also darum, dass wir unsere Identität, unser ganzes Selbst nicht auf das setzen, darauf bauen, was wir selber leisten, wissen oder besitzen können. Denn dann, wenn wir das tun würden, dann würden wir uns selber zum Gott machen. Oder es würde die Gefahr darin stehen, so eine Art Selbstvergötzung, dass wir auf das vertrauen, was wir machen. Wir werden selbst zum Lebenserhalter unseres Lebens. Wenn ich diesen Text so höre, ist es für mich, verändert sich wirklich etwas ganz radikal. Denn beim ersten Lesen, habe ich mich auf der sicheren Seite gefühlt. Ich stehe nicht in der Gefahr, mich zu rühmen. Ich meine, klar, mal ist man auch ein bisschen stolz auf irgendwas, was man tut, aber so im Endeffekt, wenn ich das auf diese Begriffe beziehe, ich besitze bei weitem nicht so viel, dass ich mich darauf verlassen könnte oder überheblich werden könnte, dass ich mehr habe als alle anderen. Ich habe zwar viel Kraft, ich kann einiges tun, aber ich kann längst nicht alles, das weiß ich selber auch ziemlich genau. Und wenn ich auf mein Wissen schaue, dann habe ich leider sogar schon in meiner Familie jemanden, der mich in den meisten theologischen Fragen vom Wissensstand überholt. Also, ich bin auf der sicheren Seite, du nicht. Ja, aber wenn ich mir das genauer angucke, worum es in diesem Text geht, mich auf die Dinge zu verlassen, die mich umgeben, die ich kann, die ich weiß, die ich tue. Ach, Entschuldigung, ich sehe gerade jemanden mit dem Handy. Ich habe diese Präsentation auch ausgedruckt. Also wer gerne, also ihr dürft es gerne auch fotografieren, kein Problem, aber wer sagt, ich möchte mir das gerne hinterher nochmal angucken, der kann sich gerne hier vorne dann die Zettel abholen und das mit nach Hause nehmen. Genau. Ja, also wenn es darum geht, dass ich mich selbst darauf verlasse, auf das, was um mich herum ist, ich meine, auf meine finanziellen oder meine materiellen Dinge mich verlassen, kann ich auch ohne, dass ich reich bin. Mich darum kümmern, mich darauf, alles darauf setzen, genug zu haben. Ja, dann merke ich mit einmal, dieser Text wird für mich ganz neu realistisch. Mit einmal spricht er doch wieder mich an. Es ist nämlich total menschlich. Meine Lebensumstände, natürlich bin ich von denen abhängig. Mein Alltag ist davon abhängig, was mich umgibt, was ich kann, was ich tue, was ich leiste, was ich besitze. Da wird der Text mit einmal herausfordernd für mich. Also ich halte erst einmal fest, wir dürfen auch stolz und zufrieden sein. Das ist in diesem Text gar nicht gemeint, dass wir nicht stolz sein dürfen. Wir dürfen auch stolz und zufrieden sein mit dem, was wir können, mit dem, was wir haben und was wir wissen. Gott hat uns das sogar vorgemacht, indem er selber, als er die Welt erschaffen hat, hinterher ein Fazit zog und gesagt hat, oh, wie gut, das ist schön, was ich hier gemacht habe. Und als die Welt ganz fertig war, nach den 7 Tagen, hat er sogar gesagt, wow, das ist sehr gut. Er hat sich das angeguckt und er hat sich gefreut und er hat gesagt, ja, klasse, das ist gut. Und das dürfen wir auch, wenn wir etwas getan haben, wir dürfen zurückgucken und sagen, ja, das war gut, toll. Aber bei allem angemessenem Stolz und auch aller angemessener Demut, die immer wieder angebracht ist, kommt die Frage nach dem richtigen Stellenwert in unserem Leben. Was hat die oberste Priorität? Worauf bauen wir unser Leben? Und das müssen wir immer wieder neu und aktuell durchdenken in unserem Leben. Denn je nach Lebensphase oder nach aktueller Lebenslage oder dem, was uns gerade beschäftigt, gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn eine Prüfung ansteht, dann muss ich auf diese Prüfung lernen. Dann muss ich auch auf mein Wissen bauen. Dann muss ich etwas dafür tun. Und so drängen sich die Themen in meinem Leben automatisch immer wieder in mein Leben und ich muss sie immer wieder neu korrigieren und muss sie zurechtrücken. Muss mir vielleicht auch sagen, wenn diese Prüfung nichts gelaufen ist, bin ich trotzdem jemand. Dann bin ich trotzdem was wert. Es ist normal, dass unsere Lebensumstände uns beeinflussen und ihre Aufmerksamkeit beanspruchen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns, oder gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder neu orientieren und sortieren und schauen und überlegen, welche Priorität hat Gott? Wo steht er gerade? Und wie kann ich wieder mich darauf ausrichten, dass ich merke, dass er es ist, auf dem ich mein Leben baue und nicht das, worum ich mich tagtäglich drehe und worauf ich so achten muss? Denn es passiert nicht selbstverständlich und in den seltensten Fällen von alleine, dass Gott an erster Stelle steht. Das passiert nicht von alleine, das müssen wir bewusst tun oder uns bewusst darauf einstellen. Wenn wir nun Gott also die Priorität wieder eingeräumt haben, unser Leben immer wieder an ihm orientieren, wie sieht dann dieses Leben aus? Gott wird hier in diesen 2 Versen beschrieben als der, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf Erden ausübt. Das beschreibt seinen Charakter und es beschreibt das, was er tut. Die Barmherzigkeit Gottes umschließt sein gnädiges und gütiges Handeln den Menschen gegenüber. Dass er alle Menschen, ich will nicht sagen gleich behandeln, weil das tut er wahrscheinlich nicht, aber dass er mit der gleichen Liebe behandelt. Dass er sich mit seiner Liebe dem Menschen zuwendet. Und dass er ihnen Gnade gibt. Dass er sagt, ich nehme dich an, ich nehme dich auf und ich liebe dich, egal was du bist, wer du bist, was du tust. Mit diesen Begriffen Recht und Gerechtigkeit, die sind sehr, sehr ähnlich, deswegen nehme ich sie jetzt nicht weiter auseinander. Mit diesen 2 Begriffen ist bei beiden Malen jeweils das Richten und das Gerechtsprechen gemeint. Also es wird jemand gerichtet für das, was er tut, aber er wird auch gerecht gesprochen. Und diese Begriffe sind immer miteinander, also diese beiden Pole, was wir sagen, das widerspricht sich ja, das ist in diesem einen Wort jeweils miteinander verknüpft, das gehört zusammen. Gottes Recht und Gerechtigkeit bedeutet, wir werden gerichtet und gleichzeitig gerecht gesprochen. Und das nicht nur auf einer sachlichen oder oberflächlichen Ebene oder auf einer rechtlichen Ebene, sodass wir dann hinterher einen richterlichen Spruch haben, der uns sagt, was hier zu bedeuten ist, sondern immer auf einer Beziehungsebene. Denn es wird eine Ordnung, eine göttliche Ordnung, die mal in Ordnung war, die irgendwie durcheinander geraten ist, ob es nun zwischen 2 Menschen ist oder mehreren Menschen oder ganzen Völkern oder zwischen Gott und den Menschen. Diese Gerechtigkeit wird durch den göttlichen Frieden wieder zurechtgerückt und zusammengerückt. Gottes Shalom, so wird es in der Bibel oft genannt, wird hergestellt. Und das wird nicht getan, indem Gott machtvoll und kraftvoll einschreitet und dazwischen geht, sondern durch Barmherzigkeit, also durch Liebe im Endeffekt. Oder dadurch, dass er gnädig ist. Und nun stehen diese 3 Begriffe, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, unserer Weisheit, Stärke und dem Reichtum gegenüber. Weisheit, Reichtum und Stärke regieren die Welt. Und wir Menschen führen sie dabei an. In den Industrienationen wurde durch Entwicklung und Fortschritt viel erreicht. Es wurde viel Positives bewirkt, aber zugleich auch viele Dinge, die gut sind, haben auch ihre Schattenseiten. Werfen vielleicht andere Dinge dadurch ins Negative. Die Aufklärung und Bildung ist ein hohes Gut. Und je mehr wir gebildet sind, desto höher stehen unsere Chancen darauf, dass wir einen guten Job haben, mit dem wir viel Geld verdienen und uns ein gutes Leben einrichten können. Oft klaffen aber die Gräben zwischen Wissenden und Unwissenden unheimlich weit auseinander. Kraft, Stärke, Macht. Wir wissen genau, wie das aussieht, wenn die regieren. Und wir wissen, dass sie es tun. Wer die besseren Waffen hat, die stärkeren Armeen, wird die Menschen sich unterwerfen. Wird die Bevölkerung unterwerfen, kann vorrücken. Mit genug Gewalt und Druck kann man alles bekommen, was man will. Und wenn wir uns die reichen Industrienationen und daneben die Alltagssituationen der meisten Menschen in der dritten Welt anschauen, dann liegen dazwischen Welten. Das ist uns klar. Weisheit, Stärke und Reichtum regieren diese Welt. Und jeder einzelne von uns ist ein Teil in diesem System. Wir sind ein Teil davon. Und dass wir in einem, jetzt die wir hier in Deutschland zurzeit leben oder überhaupt schon hier geboren wurden, dass wir in einem reicheren, klügeren und mächtigeren Land, so will ich es mal sagen, ob wir wirklich klüger sind oder mächtiger, das ist die Frage, aber wir haben diese Voraussetzungen in unserem Land und das privilegiert uns dazu, dass wir bessere Voraussetzungen haben als viele andere Menschen auf dieser Welt. Und nun steht Gott dem gegenüber mit seiner Barmherzigkeit, seinem Recht und seiner Gerechtigkeit. Aber seit Gott die Welt geschaffen hat, hat er sie der Herrschaft der Menschen in die Hand gegeben. Er hat sie uns übergeben und seitdem herrschen wir mit diesem anderen Prinzip. Und wir sehen das durch die ganze Geschichte, dass es tatsächlich auch stimmt. Geld, Reichtum, Kraft. Und Bildung. Das Prinzip war immer dasselbe. Die Klügeren, die Stärkeren, die Reicheren gewinnen. Aber Gott spielt in diesem Spiel einfach nicht mit. Der sagt, ich mache das nicht so wie ihr. Ich mache es ganz anders. Er hat es versucht. Im Alten Testament können wir an verschiedenen Stellen lesen, wie Gott mit Macht eingegriffen hat. Wie er mit Macht in Form einer Sintflut versucht hat, diesen ganzen Kämpfen ein Ende zu setzen. Aber er hat sich spätestens mit Jesus dagegen entschieden und hat gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Das führt ja nur zu noch mehr Gewalt, zu noch mehr Kampf, zu noch mehr Unterschieden zwischen den Menschen. Meine Art ist nicht, mit Macht und Einfluss zu regieren. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, zumindest Gottes Gerechtigkeit, funktionieren nicht, wenn sie mit Gewalt ausgeübt werden. Und das hat zur Folge, dass sich Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nur in ganz kleinen Schritten auf dieser Welt zeigt. Wenn wir uns umschauen, denken wir manchmal, ja wo denn? Bitte, lieber Gott, zeig es doch noch viel mehr. Aber das funktioniert halt nicht. Gott kann nicht mit einem riesen Bäm auf die Erde krachen und dann alles zum Guten wenden. Also er kann, aber er hat sich dagegen entschieden, weil er gesagt hat, ich will es nicht mit dieser Gewalt tun. Ich will es nicht mit dieser Macht tun, sondern mein Weg ist die Liebe und die ist langsam und die ist schleichend und die ist nur mit offenen Herzen zu empfangen und nicht mit Waffen in der Hand. Gott möchte jedem einzelnen Menschen seine Barmherzigkeit anbieten. Jeder auf dieser Welt darf das annehmen und ihm die Priorität in seinem Leben geben. Und wenn Gott uns so ansieht, mit barmherzig und gnädig, wenn er uns nach seiner Gerechtigkeit richtet, dann können wir anfangen, das mit unseren Mitmenschen zu versuchen, genauso zu machen. Wir können versuchen, das für uns in Anspruch zu nehmen und unseren Mitmenschen genauso zu begegnen. Versuchen, ihnen gerecht gegenüber zu begegnen, barmherzig, wenn die uns vielleicht was Doofes getan haben, wenn die uns schräg gekommen sind. Und so kann sich dieser Weg ganz langsam und in kleinen Schritten, in leisen Schritten auf dieser Welt verbreiten. Gottes Recht und Gerechtigkeit und Güte kann sich verbreiten, indem wir das als Menschen untereinander weitergeben. Aber sie wird nicht die gleiche Wirkung erzielen wie Weisheit, Stärke und Reichtum. Darauf sind wir Menschen leider gepolt. Macht und Gewalt erreichen schneller ihre Ziele. Das mit Gottes Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit ist wirklich nicht so einfach. Und auch in der Frage, wie machen wir das denn? Wie können wir die denn weitergeben? Und wie viel Einfluss haben wir denn wirklich auf das Geschehen in der Welt? Sie ist eben göttlich und nicht menschlich. Und einander in Barmherzigkeit zu begegnen, ist deswegen auch nicht einfach. Wenn wir an unsere Mitmenschen denken, die wir gerne mögen, und an das denken, wie wir unseren Nachbarn begegnen, zumindest denen, die wir mögen, dann fällt uns das leicht. Das machen wir gerne, wir sind gerne hilfsbereit und das fühlt sich auch ganz gut an. Aber trotzdem ist die Frage, was können wir denn bewegen in Deutschland? Oder darüber hinaus, in anderen Ländern, in der Welt? Unser Horizont ist wir sind immer in unseren menschlichen Bezügen. Und können nur auf dieser menschlichen Ebene auch handeln und reagieren. Natürlich können wir beten und wir können darum bitten, dass Gott mit seiner Barmherzigkeit noch viel mehr Kraft hat und noch mehr zeigt. Und gleichzeitig ist es ein sanfter Weg und kein gewaltvoller. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Wir haben vorhin in dieser Textlesung so einen schönen Text gehört, der das so anschaulich macht. Der Weinbergbesitzer und seine Arbeiter. Die Arbeiter bekommen am Abend alle den gleichen Lohn. Na, das ist doch gerecht. Alle bekommen das Gleiche. Aber sie haben unterschiedlich lang gearbeitet, dann ist es ja wieder nicht gerecht. Sollten die nicht eher nach Stundenlohn bezahlt werden, nach der Zeit, was sie gearbeitet haben? Oder vielleicht noch eine gute Idee, nach Produktivität. Also wie viele Weintrauben sie geerntet haben. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, was ist denn mit den Arbeitenden, die schon seit morgens früh an der Straße standen und keiner hat sie angestellt? Das ist doch ungerecht. Es ist überhaupt gar nicht einfach, auf so eine Frage eine Antwort zu finden, was in diesem Kontext gerecht wäre oder nicht gerecht. Und wenn das schon so schwierig ist, in einer abgegrenzten Situation zu überlegen, wäre es gerecht, wenn alle gleich viel bekommen, oder wäre es gerecht, wenn jeder das bekommt, was er erarbeitet, oder wäre es gerecht, wenn jeder das bekommt, wie viel er gearbeitet hat, wie lange er gearbeitet hat. Wenn das schon so schwierig ist, wie soll sich das denn dann noch einfacher auf andere Dinge projizieren lassen? Es ist für uns nicht einfach und es bleibt in allem immer wieder ein Abwägen. Und ich denke, bei manchen Dingen, wenn wir das so überlegen, wie Gott dann oder wie der Weinbergbesitzer hier gehandelt hat, egal was Gott tut, irgendjemand wird es immer ungerecht finden. Zumindest aus unserer Perspektive, aus unserem menschlichen Denken. Was also ist dann mit der weltweiten Gerechtigkeit, wenn das in diesen einfachen, in diesen abgegrenzten Fällen schon so schwierig ist? Gott möchte Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für die ganze Welt ausüben. Er findet das gut. Das gefällt ihm, stand hier in dem Text. Wie ist das dann mit den Industrienationen, die auf Kosten der ärmeren Länder leben? Wenn wir daran denken, oder mir geht es ganz oft so, wenn ich daran denke, dass Gott für uns eines Tages Gerechtigkeit herstellen wird, dann denke ich tatsächlich tendenziell immer an die da oben. Das heißt also, dann habe ich auch so viel Geld wie die. Dann kann ich mir auch so ein Auto leisten. Das heißt, ich habe einen guten Job, ich bekomme eine tolle Rente, ich kann auch so einen schönen Urlaub, Skiurlaub machen oder so. Oder vielleicht, ich bin nicht krank. Oder meine Kinder werden genauso, wie ich mir das wünsche. Tatsächlich gehen meine Gedanken in diese Richtung, wenn ich daran denke, Gott wird für mich Gerechtigkeit herstellen. Weil ich immer denke, boah, das ist total toll. Aber wenn ich die weltweite Entwicklung angucke, dann schneiden wir leider in dem Thema Gerechtigkeit etwas schlechter ab. Wir müssten unseren Besitz teilen, wir würden nicht noch mehr bekommen. Nicht jeder von uns könnte lesen und schreiben. Viele würden in jungen Jahren sterben. Und dann merke ich, dieses Thema ist mir ein bisschen zu unangenehm. Ich möchte am liebsten gar nicht darüber nachdenken. Ich will ja nicht auf den Kosten anderer leben, nein, wirklich nicht, ich möchte es nicht. Aber das Verzichten fällt mir sehr schwer. Und ich muss ja auch alles in der Relation betrachten. Es hilft ja auch niemandem, wenn ich mich hier in Armut mein Leben aufbaue, alles weggebe und dann auch niemandem mehr helfen kann. Aber es ist trotzdem ein Thema, da tragen wir Verantwortung. Wir als Kirche und auch jeder als einzelne Christen. Gott gefällt Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit und das nicht nur hier bei uns in Deutschland oder bei uns zu Hause in unserer Umwelt, sondern weltweit. Und das beginnt mit dem Verbrauch der Ressourcen in unserer Welt, über unser Verhalten mit unserem Mitmenschen und unserem Nächsten bis hin zum Kaufen fair gehandelter Produkte. Wir können die weltweite Ungerechtigkeit nicht beklagen und trotzdem weiterhin unsere Macht und unser Geld nutzen für das, was wir wollen, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was das mit anderen macht. Ich weiß, dieses Thema ist sehr schwierig und viele mögen es nicht gerne hören, weil wir oft auch so machtlos und ohnmächtig dem gegenüberstehen. Und es ist auch tatsächlich sehr schwierig, weil es ein komplexes, undurchsichtiges System von Politik und Wirtschaft und auch Informationslücken ist, die uns auch verwehren. Also ich meine, im Endeffekt, wir wissen heute sehr viel mehr, als die Menschen vor 100 Jahren gewusst haben, wie das in anderen Teilen der Welt aussieht. Weil die Information sehr viel leichter geht. Und gleichzeitig wissen wir trotzdem längst nicht alles. Und wir wissen nicht, wie wir reagieren können. Und das macht uns ein schlechtes Gewissen, weil es uns ja leid tut. Dieses Thema würde uns auffordern oder fordern uns auf Lebensqualität zu verzichten, von der wir uns eigentlich wünschen würden, dass sie uns wirklich zusteht. Dass wir das verdient haben, dass es uns so gut geht. Aber im Endeffekt ist es ein Stück weit auch Zufall, dass wir hier leben und dass es uns so geht. Wir leben mit diesen ganzen Dingen, damit, dass es Ressourcenverschwendungen gibt, dass es Kinderarbeit gibt, dass es unzumutbare Arbeitsbedingungen in der dritten Welt gibt. Leben wir in einem System der Sünde, aus dem keiner von uns ausbrechen kann. Wir können da nicht raus. Wir sind da drinnen verstrickt mit unserer Kultur, mit unserer Gesellschaft, mit unserem Land. Und hier zeigt sich etwas, ein Charakter von Sünde, den Sünde sowieso immer hat. Aber wo wir auch gedanklich immer wieder dahin kommen, dass wir sagen, ich bemühe mich, Dinge besser zu machen. Ich bemühe mich, anders mit Mitmenschen umzugehen. Und wenn mir etwas nicht gelungen ist, wenn ich mit meinem Mann gestritten habe und ich gesündigt habe quasi und mich hinterher entschuldige, dann kann ich das wieder gut machen. Dann können wir uns wieder vertragen und versöhnen. Und dann ist meine Sünde, auch wenn ich es vor Gott bekenne, wieder verschwunden. Ich merke, ich lebe sehr stark so, dass ich denke, ich versuche, so gut wie möglich ohne Sünde zu leben und dann ist es auch schön für Gott und für mich. Aber trotzdem bleiben wir in dem immer Sünder. Auch wenn wir die Dinge vor Gott bekennen und er spricht uns gerecht, aber wir bleiben immer Menschen, die sündigen. Und wenn wir dann an dieses System denken, wo wir nicht ausbrechen können und was uns unangenehm ist, wo wir denken, ich möchte aber daraus, dann zeigt uns das einfach nur ganz deutlich, nein, das funktioniert nicht. Wir können nicht raus aus unserer Sünde. Wir bleiben Sünder. Und trotzdem gefällt Gott diese Gerechtigkeit und er lässt sie uns immer wieder zukommen. Für uns persönlich und auch weltweite Gerechtigkeit. Wir wissen nicht wann. Irgendwann wird Gott sie zur Vollendung bringen. Wir haben hier eine Verantwortung. Als Christen. Weggucken wäre leichter, aber trotzdem können wir uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Gott begegnet uns mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Recht und seiner Gerechtigkeit. Und deswegen sollte es eine Folge sein, dass wir diese auch annehmen und dass wir versuchen, es weiterzugeben, weiterzutragen. Und das machen wir ja auch, sehr vorbildlich. Wir haben uns hier stehen sehen. Wir geben alle ein Stück von dieser Gerechtigkeit Gottes weiter, wenn wir mit unseren Mitmenschen barmherzig umgehen. Wenn wir einander liebevoll begegnen. Wir geben das weiter. Die Frage ist, ob wir es auch noch weitergeben können als an die Menschen, die wir ganz unmittelbar betreffen. Ich kann euch heute leider keine Empfehlung geben. Das und das muss man machen und dann handelt man richtig. fair gehandelter Orangensaft und dann ist alles gut. Es geht leider nicht. Es gibt kein direktes Verhalten, aber jeder muss sich selber hinterfragen, muss sich das Thema anschauen und überlegen, was kann ich tun, damit ich versuche, diese Gerechtigkeit Gottes weiterzuleben. Und dabei bleiben wir auf Gott angewiesen, darauf, dass er uns vergibt. In dieser Situation, wo wir gefühlt überhaupt nichts dafür können, dass die armen Menschen in Afrika sterben. Aber mit dem, wie wir hier leben und in diesem System, hat es natürlich trotzdem was mit uns zu tun. Wir können da aber nicht raus. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns gnädig ist. Genauso wie wir auch sonst darauf angewiesen wären. Wir wären genauso darauf angewiesen, dass Gott uns gnädig wäre, wenn wir selber in einem dieser Länder leben würden. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen, jeder von uns. Wir leben alle in dieser Komplexität dieser Welt und müssen uns persönlich fragen, was möchte ich tun? Nun möchte ich zum Ende aber nochmal dieses Wort rühmen anschauen, denn damit hat dieser Text ja begonnen. Es war der Ausgangspunkt. Und vielleicht relativiert das unsere Ohnmacht und unser unwohles Gefühl bei diesem Thema. Und es entlastet uns, soweit es geht, entspannt zu bleiben und dann zu überlegen, was wir beitragen können. Vielleicht auch stückweise für die weltweite Gerechtigkeit. Denn, so heißt es in dem Text, wir sollen uns, wenn wir das schon wollen, daran rühmen, dass wir Gott kennen. Wir sollen uns nicht für unsere Gerechtigkeit rühmen oder unsere Barmherzigkeit oder unser Recht. Nein, das waren Gottes Eigenschaften. Das waren nicht unsere. Wir sollen uns dafür rühmen, dass wir Gott kennen. Wir sollen alles, unser ganzes Leben auf Gott setzen, ihm vertrauen, ihm Priorität einräumen. Gott ist derjenige, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit auf der Erde übt. Er wird dieses Werk irgendwann vollenden. Er wird unsere Welt verändern, sodass tatsächlich eines Tages überall auf dieser Welt Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu sehen und am Wirken sind. Gott ist mit uns barmherzig und da, wo wir nicht aus dem Menschlichen, aus dem Menschsein, aus dem System dieser Welt und unseres Landes entfliehen können, da ist er mit uns barmherzig. Genauso auch wie mit den Menschen, die in anderen Ländern leben. Und aus der persönlichen Erfahrung heraus, dass Gott uns liebt, dass er uns gnädig ist, können wir versuchen, ihn nachzuahmen und uns einzusetzen für Gerechtigkeit, da, wo es uns möglich ist. Und ich freue mich schon wirklich sehr darauf, wenn Gottes Reich dann eines Tages vollendet ist und überall Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit herrschen. Amen.
Ich lade euch ein, dass wir uns eine Zeit nehmen, in der Stille den Gedanken der Predigt ein bisschen nachzuspüren, sie auf uns wirken zu lassen und dann gemeinsam ins Gebet gehen. Aber dazu sage ich dann gleich noch etwas. Ich möchte euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft und dazu laut oder leise mit uns zu beten, wie ihr das mögt und wollt. Ich lade dazu ein, in dem Gebet vielleicht auch bewusst die Ungerechtigkeit in dieser Welt in den Blick zu nehmen. Ganz konkret lade ich ein, für die Christen in der Region Afrin bzw. Afrin in Syrien zu beten, wo auch, wenn ihr das verfolgt habt in den letzten Tagen, ein neuer Unruhebereich entsteht, nicht weil dort der IS Einzug hält oder die syrische Armee, sondern weil die Türkei in diese Region einmarschiert und die dortige Region ja gerade säubern will von einer bestimmten auch Bevölkerungsgruppe oder zumindest einer militärischen Gruppe. Es hat uns einen Gebetsaufruf der Christen in der Stadt Afrin erreicht, die also bisher in der Region lebten, die von dem Krieg in Syrien weitestgehend verschont geblieben sind und jetzt aber leiden unter den militärischen Operationen, die von der Türkei ausgehen. Und wir sind aufgerufen und eingeladen, für die Christen in der Stadt dort auch zu beten. Ja, wer betet mit uns?
Guter Vater im Himmel, ich möchte dich bitten für die Menschen in Afrin. Du siehst ja die Bedrohungen,